Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von HPO & You. In diesem Podcast dreht sich alles um die Stoffwechselstörung HPU. Noch nie gehört? HPU steht für Hämopyrol-Lactam-Urie. Das ist eine Stoffwechselbesonderheit, die zu Erschöpfung, Reizdarm, Migräne, Schilddrüsenstörungen, Zyklusbeschwerden, depressiven Verstimmungen, Ängsten und einigen weiteren Symptomen führen kann. Da die HPU schulmedizinisch wenig bekannt und offiziell nicht anerkannt ist, laufen die Betroffenen mit ihren chronischen Beschwerden oft jahrelang von Arzt zu Arzt und bekommen meist keine zufriedenstellende Hilfe. Ich bin Sonja Schmitze und mir ging es jahrelang genauso. Bis mich ein Zufall zur HPU brachte. Mit diesem Podcast möchte ich über die HPU aufklären und zeigen, wie vielen Betroffenen mit relativ einfachen Mitteln geholfen werden kann, wenn man ein wenig über den Tellerrand hinausblickt. Klingt interessant? Ist es auch. Freu dich auf Podcast-Folgen von mir, Sonja Schmitze, Ingenieurin für molekulare Biotechnologie und HPU-Beraterin.
Ich freue mich riesig, David, dass du heute nochmal bei mir hier bist, denn du hast ein sehr wichtiges, spannendes Thema mitgebracht. Du hast mir berichtet, dass du immer wieder Patienten in deiner Praxis hast mit zum Beispiel Schlafstörungen, Ängsten, Panikattacken, die dich als Psychotherapeut aufsuchen und eine psychotherapeutische Behandlung erwarten. Und heute geht es darum, warum du sagst, dass es hier erstmal gar nicht um Psychotherapie geht. Aber lass uns den Bogen nochmal rückwärts spannen. Für alle, die dich noch nicht kennen, Dr. David Usadel habe ich heute bei mir. David ist Arzt und Psychotherapeut und HPU & You Coach, also vereint quasi alle Disziplinen, die es braucht, um dem HPUler richtig, richtig gut helfen zu können. David hat ein Buch geschrieben über Trauma. Trauma ist auch ein großes Thema bei HPU, darum soll es aber heute nicht in erster Linie gehen. Da haben wir ja schon mal ein Interview dazu aufgenommen. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber David. Ich übergebe jetzt mal das Wort an dich und bin sehr gespannt, wie du das deinen Patienten erklärst, dass es bei Angst, Panikstörungen, Schlafstörungen gar nicht in erster Linie um die Psyche geht.
Ja, danke für die Einladung. Und genau, das ist tatsächlich oft, dass ich Patienten habe, die sich melden mit zum Beispiel Angst, Panik, Schlafstörungen etc. Oder jemand hat gesagt, ja, gehen Sie mal zum Psychotherapeuten, wir können nichts finden oder wir können Ihnen nicht mehr helfen. Ja, das normale medizinische System in Deutschland ist nun mal so, dass das da so seine Grenzen hat. Und dann melden die sich bei mir und sagen, ja, ich soll mich bei Ihnen melden, ich habe was mit der Psyche und können Sie mir helfen. Und ja, jetzt geht es letztendlich erstmal darum rauszufinden, ist es wirklich die Psyche oder ist es vielleicht was anderes? Und das ist nämlich ganz oft was anderes primär. Und das andere, was ich meine, ist das Histamin. Ja, und deswegen so ein bisschen die Überschrift vielleicht auch für dieses Gespräch, wieso vielleicht auch psychische Probleme eher Darm gemacht als Kopf gemacht sind. Und ja, beim Thema Histamin landen wir ganz schnell beim Darm auch. Und die Patienten sind dann erstmal erstaunt, warum ich jetzt mit so medizinischen Themen anfange und so sehr körperlich auch sehr, sehr konkret auch nachfrage, was gibt es an Untersuchungen, was wurde schon gemacht und sind dann verwundert, dass ich nicht quasi direkt in die Traumatherapie einsteige und haben sich dann schon vorbereitet mit irgendwelchen Kindheitskonflikten und so, die ich dann aber erstmal gar nicht wissen will, weil es nämlich primär oft um etwas anderes geht. Und da kommen wir vielleicht noch zu, es ist total frustrierend, wenn du das nicht vorher abklärst und dich da, auf Deutsch gesagt, dumm und dämlich therapierst und es geht nicht richtig weiter, weil das Histamin die ganze Zeit im Weg steht. Und das Histamin, das kann man schon mal so als Take-Home-Message mitnehmen, das Histamin gewinnt immer. Das ist so unfassbar stark, da können wir gleich noch zu kommen im Detail, aber das ist so stark, da kannst du den tollsten Therapeuten haben, du kannst noch so motiviert sein als Patient, du wirst nicht weiterkommen.
Das heißt, wie gehst du dann vor?
Genau, also häufig ist es so, dass die Patienten schon mal eine Histamindiagnostik gemacht haben, weil meistens hat man das ja selber schon mal irgendwie gemerkt, dass man Erdbeeren oder Erdnüsse oder ich weiß nicht was nicht so gut verträgt. Und der Klassiker ist, ich gehe zum Gastroenterologen oder zum Hausarzt, der macht einmal Histamin im Blut, macht vielleicht noch eine DAO, also Diaminoxidase. Und meistens ist es dann so, ja, ist ein bisschen auffällig, aber nicht so gravierend oder so. In aller Regel heißt es dann, sie haben keine Histaminintoleranz. Abgesehen davon, das Wort an sich ist nicht richtig, ja. Eigentlich ist es eine Histaminose, ja. Und dann haben die das so innerlich für sich eigentlich schon abgehakt, so, ja. Und wenn ich dann nachfrage, was ist mit Histamin? Ja, ich dachte mal, ich hätte da Probleme, aber das wurde untersucht, das habe ich nicht, ja. Abgesehen davon, dass man es auch anders testen kann, Urinuntersuchung, Stoffwechsel und so weiter, anderes Thema. Aber dann frage ich eben konkret nach, wie geht es Ihnen denn, wenn Sie dies, das, jenes essen? Ja, nicht so gut. Was haben Sie dann da für Beschwerden? Okay, gut, dann ist der körperliche Teil schon mal so ganz grob schon mal so abgedeckt. Ja, dann frage ich, was sind denn die psychischen Beschwerden, warum Sie sich melden? Und da kommt genau das, was du eben gesagt hast. Ich habe Ängste, ich habe Panikanfälle, ich habe Schlafstörungen. Ja, ganz typisch, ich wache so morgens zwischen 2 und 4 auf. Oder ja, diesen Brain Fog, ja, diesen Hirnnebel, wie man so sagt, ja, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsprobleme, ja, Nervosität, Gereiztheit, dass ich ganz schnell so überreizt bin auch und ja, bis hin zur depressiven Verstimmung. Und das sind alles Dinge, wo man erstmal sagen würde, ja klar, geht zum Psychotherapeuten. Ja, das sind aber auch genau die Dinge, die auch Histamin auslösen kann. Genauso, ja. Du kannst eine wunderbare Kindheit gehabt haben, du kannst psychisch kerngesund sein und du kannst genau diese Symptome haben, die dann aber auch verschwinden, wenn du das Histamin in Ordnung bringst. Und das ist der ganz wichtige Punkt. Deswegen darf man es eben nicht übersehen.
Ja, super, dass du das sagst, denn ich glaube, dass es vielen einfach gar nicht bewusst ist. Klar, woher auch, wenn ich diese typischen Schritte im typischen medizinischen System durchlaufe, dann habe ich überhaupt keine Chance, an diese Informationen ranzukommen.
Genau, und die Ärzte sind leider auch nicht gut ausgebildet, ja. Jeder kennt Histamin im Zusammenhang mit Allergien, ja, eventuell noch als Entzündungsmediator und dann ist Schluss. Was die wenigsten wissen, und darüber sprechen wir jetzt gerade, Histamin ist letztendlich ein Neurotransmitter, ja. Histamin ist man kann sagen, funktionell ein Stresshormon, ja. Das heißt, Histamin agiert mit anderen Hormonen zusammen als Stresshormon. Und das ist der Grund, warum das dann eben auch diese ganzen psychischen Beschwerden und auch kognitiven Beschwerden auslösen kann. Und das wissen selbst die Ärzte meistens nicht. Die sagen immer, nee, Histamin hat ja was mit Hautausschlag zu tun oder mit Juckreiz oder mit roter Haut oder, ja, das ist
Quaddeln
das,
oder so.
genau, und das ist das, was die meisten Leute wissen. Aber sie wissen nicht, dass es ein ganz, ganz wichtiger Neurotransmitter ist, also ein Botenstoff im Gehirn. Ja, und das ist jetzt das Kernthema und darüber landet man eben dann bei der Psyche. Und ja, oder zum Beispiel auch ADHS, ja, ist ganz, ganz häufig assoziiert mit einem Histaminproblem. Oder auch Migräne, Kopfschmerzen, ganz, ganz häufig Histamin getriggert. Ja, und wenn ich das Histamin in den Griff bekomme, verschwindet die angebliche ADHS oder Migränesymptomatik. Und das ist total wichtig, dass man das einfach weiß, dass es eben nicht nur um Allergien und Entzündungen geht.
Ja, lass uns vielleicht noch mal kurz einen Blick drauf werfen, warum das gerade jetzt bei HPUlern so ein Riesenthema ist.
Ja, schöne Frage. Also, die meisten hier auf dem Kanal kennen die Basics, ja. HPU bedeutet meistens B6-Mangel. B6-Mangel bedeutet Magensäuremangel. Magensäuremangel bedeutet letztendlich Dünndarmfehlbesiedlung, SIBO. Ja, das bedeutet in letzter Konsequenz, wenn ich es nicht behandle, Entzündung des Darmes. Entzündung des Darmes bedeutet, A, der Darm selbst produziert als Entzündungsmediator quasi Histamin. Die Bakterienstämme selber produzieren häufig Histamin. Und jetzt habe ich noch das Problem, dass der Darm aufgrund der Entzündung, also die DAO ist gestört. Die DAO sitzt ja als Enzym in der Darmschleimhaut und soll das Histamin abbauen. Jetzt kann die A, weil die Bakterienstämme selber das teilweise blockieren, B, weil die Entzündung und die pH-Verschiebung dazu führt, dass die DAO nicht richtig funktioniert, kann das viele Histamin, was sowieso schon da ist, nicht abgebaut werden. Und dann habe ich diesen letztendlich auch Leaky Gut, ja, diesen sogenannten löchrigen Darm, der dann dazu führt, dass das viele Histamin, was da ist, auch immer sofort in die Blutbahn reingeht. Ja? Deswegen ist das auch dieser sogenannte Histaminsturm, dass das dann nicht so langsam anflutet und irgendwie fühle ich mich nicht so gut, sondern ich bin wirklich wie von jetzt auf gleich wie ausgewechselt. Ja? Das schlägt dann so plötzlich um. Jeder, der ein Histaminproblem hat, der kennt das. Und ja, letztendlich ja, ist das sozusagen diese Kaskade, wie das zustande kommt und auch zusammenhängt mit der HPU. Und ja, dann muss man auch wissen, dass es eben Schwankungen gibt auch, ja, zum Beispiel hormonabhängig, also weiblicher Zyklus, sehr stark auch stressabhängig, ja, die ganze Darmsymptomatik und so weiter ist sehr stark stressabhängig, vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Und dann ist ja auch die Frage, ist es jetzt eine klassische Histaminintoleranz, wie die Ärzte sagen, oder eine Histaminose, oder ist es tatsächlich eher ein anderes Problem? Ja, und das kann ich relativ einfach herausfinden, indem ich schaue, was löst es denn aus? ist es ganz klassisch, ich habe jetzt Rotwein getrunken, ich habe jetzt einen reifen Käse gegessen und dann kriege ich innerhalb von der und der Zeit meine Reaktion. Das ist typisch Histamin. Oder ist es, dass ich auch bei ganz vielen anderen Nahrungsmitteln, ja, Stichwort FODMAP, ja, diese ganzen kurzkettigen Zucker, ja, und auch Hülsenfrüchte und so weiter, die letztendlich Futter sind für die Bakterien im Dünndarm, ja, ist es, dass ich auch dadurch getriggert werde. Und dann habe ich eher so dieses diffuse, über den ganzen Tag hinweg verteilte, dass ich eben nicht diese klassische Reaktion habe, Essen und dann die Reaktion, sondern irgendwie fühle ich mich dauerhaft schlecht. Ich bin eigentlich ohne Grund immer so getrieben und ja, dann ist das schon so ein erster Hinweis.
Ja. Diese ganze Kaskade kann man ja noch weiterspannen. Ja, du hast jetzt sehr schön die Darmseite beschrieben, was da alles total chaotisch und kaputt ist. Dann haben wir diesen Leaky Gut, wie du gesagt hast. Histaminflut kommt in den Stoffwechsel. Dann haben wir da ja das nächste Abbausystem für Histamin, dieses HNMT-gesteuerte System. Und auch das ist eben B6 abhängig und methylierungsabhängig. Bevor es jetzt kompliziert wird, Methylierung ist ja quasi, ich erkläre das immer gerne mit einem Post-it, ja, wenn ich daheim meinen Dachboden aussortieren will, dann alle Sachen, die in den Müll kommen, da klebe ich so ein Post-it drauf. Und genauso ist ja mit Histamin. Alle Histaminmoleküle, die abgebaut werden sollen, die kriegen so ein Methylierungs-Post-it drauf. Und wenn ich das nicht mehr bewerkstelligen kann, dann habe ich diese ganze Flut von Histamin, die jetzt aus dem Darm in den Stoffwechsel kommt, und ich habe keine Kapazitäten mehr, das abzubauen. Und ich habe eigentlich bei der HPU an vielen Stellen die Möglichkeit, und oft wird die dann eben auch genutzt, sage ich mal, vom Stoffwechsel, aber an vielen Stellen die Möglichkeit, Histamin nicht mehr abbauen zu können, ja, weil so viele Systeme einfach nicht mehr gut laufen. Und ich habe ja sowieso schon eine Schwäche in diesem Neurotransmittersystem, auch hauptsächlich wegen des B6-Mangels. Und dazu kommt dann immer on top noch das Histamin. Und ja, fand ich jetzt sehr, sehr schön und anschaulich, wie du das erklärt hast. Man, glaube ich, muss einfach verstehen, wir können in der HPU-Therapie das eine nicht vom anderen trennen. Wir können die psychische Komponente nicht von der körperlichen trennen. Wir brauchen beide. Denn jetzt könnte vielleicht ja der Gedanke aufkommen, ah, dann lasse ich das Ganze mit der Psychotherapie, das lasse ich einfach weg. Dann nehme ich einfach B6 und zack, ja, zack, sind alle Probleme gelöst.
Ja, da
Aber
kommen wir noch zu. Also
ja.
der Nervus vagus spielt auch eine Rolle und der muss auch reguliert werden. Ja, da kommen wir noch zu. So einfach ist es leider nicht immer, aber manchmal tatsächlich ist das zumindest ein wesentlicher Aspekt. Aber
Ja.
schön, dass du die HNMT nochmal erwähnst, weil das wissen eben viele auch nicht. Gut, hier auf deinem Kanal wissen es viele. Das ist eigentlich das Wichtigere oder ein mindestens gleichwertiges Abbausystem, was halt eher intrazellulär arbeitet und die Dauer eher so im Darm. Und das wird ja oft überhaupt nicht erwähnt, dass es das auch gibt. Ja, die meisten wissen nur DAO, okay, nee, ist okay gewesen, dann habe ich kein Histaminproblem. Und genau das, was du sagst, in den Zellen, spätestens da, wenn es dann angekommen ist, kann der Körper das nicht mehr bewältigen.
Ja.
Und ja, das ist eben auch so ein Problem in der ganzen Diagnostik. Ja, die waren ja dann oft schon beim Darmexperten oder beim Ernährungsexperten, die Patienten. Die haben meistens auch schon eine Stuhlanalyse gemacht, ja, Darmflora. Wir wissen beide, was dabei rauskommt. Das ist fast immer zu wenig Säurungsflora, zu viel Fäulnisflora. Fast immer, ja. Ich sage den Patienten teilweise schon, sparen Sie sich das Geld. Wir wissen, was dabei rauskommt, ja. Eventuell testen Sie noch einen Candida, den könnte man auch behandeln und sollte man auch behandeln. Aber ansonsten machen wir erstmal die Basics, weil das kostet viel Geld und das hat eigentlich keine Konsequenz. Ja, und dann heißt es ja auch immer, nee, SIBO habe ich nicht, wenn Sie es überhaupt kennen, weil ich habe ja eine Stuhlanalyse gemacht. Ja, und oder viele kennen es dann auch gar nicht und sagen, nee, SIBO habe ich noch nie was von gehört. Und das finde ich dramatisch, wenn jemand mit diesen Beschwerden zum Ernährungsberater geht oder zum Darmexperten, der ja da den Schwerpunkt hat, und der mit keinem Wort erwähnt, dass es sowas wie eine Dünndarmfehlbesiedlung gibt. Das finde ich dramatisch. Ja, oder dass derjenige denkt, er hätte alles untersucht. Ja, ich habe da 300 € für Darmdiagnostik ausgegeben. Und dann frage ich, und was ist mit dem Atemtest? Nee, einen Atemtest habe ich nicht gemacht. Ja, das ist aber leider der einzige Weg, wie ich die Dünndarmfehlbesiedlung ausschließen kann. Mit anderen Worten, die wurde gar nicht ausgeschlossen. Ja, und das ist eben dann der nächste Schritt, dass ich dann eben erstmal aufkläre, was ist denn SIBO überhaupt, obwohl ich mich eigentlich nicht als Darmexperte verstehe. Aber da bin ich inzwischen leider zwangsläufig so ein bisschen zu geworden, weil es einfach so oft vorkommt, das Thema. Ja, oder der Klassiker, der Patient sagt, nee, SIBO habe ich nicht, weil ich habe keine Blähung, ich habe keine Verstopfung, ich habe keinen Durchfall, ich habe kein Völlegefühl. ja, dann kann ich ja keine Dünndarmfehlbesiedlung haben. Die wissen aber leider viele nicht, dass diese ganzen gastrointestinalen Beschwerden eine Möglichkeit sind, aber nicht die einzige. Ja? Ich kann auch eine ausgeprägte SIBO haben, ohne diese gastrointestinalen Beschwerden, nur mit, in Anführungsstrichen, Brain Fog, Konzentrationsstörung, Ängsten und, was wir schon aufgeführt haben. Ja? Und da müsste einfach Aufklärungsarbeit geleistet werden, bei den Gastroenterologen, bei den ganzen Ernährungsberatern, dass sie das dem Patienten sagen. Und das ärgert mich auch, das merkst du vielleicht gerade, ja, dass das so wenig bekannt ist. Ja, und da gibt es ja eine Flut an Leuten, auch im Internet, die sich anbieten als Darmexperten. Und ich habe so oft Patienten, die dann sagen: Nee, das habe ich alles hinter mir, da habe ich viel Geld für bezahlt. Und die haben noch nie was davon gehört. Da denke ich mal, das kann doch nicht wahr sein.
Aber dafür bilden wir ja aus. Dafür
Genau.
bilden wir aus, um da
Genau.
einfach Multiplikatoren zu erschaffen, die das in die Welt tragen können.
Genau.
Ja.
Ja. Genau. Und was vielleicht auch noch kurz nebenbei wichtig ist, also es gibt eben neben dem ganzen SIBO-Thema und ja, pH-Verschiebung auch noch Störungen der DAO durch eben Alkohol. Das wissen die meisten hier auf dem Kanal. Und ganz wichtig eben auch durch Stress. Und das ist ganz interessant. Und das wissen viele nicht, dass die Mastzellen, die ja letztendlich auch was mit Stress und Histamin zu tun haben, ganz nah am Nervus vagus quasi begleitend auch existieren. Und wenn die getriggert werden durch Stress, durch Histamin und so weiter, dann hat das unmittelbaren Einfluss auf die Nervenfasern des Nervus vagus. Und der ist nun mal praktisch das parasympathische Nervensystem, also das Nervensystem, was für Beruhigung und Entspannung zuständig ist. Und wenn dieser Nerv dauerhaft gestört wird durch zum Beispiel Mastzellaktivierung, ja, dann kann das auf rein körperlicher Ebene nicht funktionieren, dass dieser Nerv gesund bleibt. Ja, und ja, gut, Alkohol und so, das wissen eben die meisten hier auf dem Kanal, aber deswegen kann man ganz pauschal sagen, das Nervensystem zu regulieren führt letztendlich ganz konkret dazu, dass ich auch das Histamin senke. Und da sind wir wieder bei deinem Einwurf, dass man ja am besten einfach nur das B6 erhöht und dann ist alles erledigt. Also es geht schon auch darum, sich um den Nerven, also um das Nervensystem zu kümmern, aus zum Beispiel auch diesen konkreten Dingen, Gründen. Und das ist so schön, wenn man das einmal verstanden hat, wie körperlich das auch alles ist, ja. Also wir sprechen nicht nur davon, jemand hat irgendwie diffuse Ängste und das liegt an der frühen Kindheit. Nein, ganz konkret, Mastzellen am Nerven, schädigende Nerven und das führt zu XY. Ja, also wirklich ganz körperlich.
So schön und wertvoll, dass du das hier ja einfach auch so anschaulich erklärt hast. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für alle Hilfesuchenden, weil die fragen sich natürlich, okay, was mache ich jetzt? Was mache ich? Wie gehe
Genau,
ich
was
mit
mache ich?
dem Thema,
Und das
ja?
fängt schon mit so einfachen Dingen an, ja. Zeolit zum Beispiel ist mein totaler Favorite, ja. Das ist so eine wirkliche Wunderwaffe. Zeolit senkt das Histamin und das spürst du im Darm, ja.
Ja.
Ist total nebenwirkungsarm, super einfach anzuwenden. Kann ich eigentlich nichts falsch machen, außer ich habe jetzt viel zu wenig getrunken und kriege eine Verstopfung. Aber im Prinzip kann ich damit nicht viel falsch machen. Oder Vitamin C, ja, bindet Histamin, ja. Oder Histamin ist wasserlöslich. Ja, wenn ich viel trinke, kann ich viel Histamin ausscheiden. Das sind so ganz einfache Maßnahmen, die jeder sofort umsetzen kann und was einfach leider nicht erzählt wird. Oder es gibt ja unzählige Mastzellstabilisatoren, ja, Kurkuma, Quercetin, Rutin, Heidelbeeren, also unzählige. Und das sind so schöne Mittel, die auch viele andere positive Effekte haben, entzündungshemmend und so weiter. Und ja, das muss man halt wissen. Oder auch ganz häufig, dass ich dann frage, was ist mit Probiotika? Ja, nehme ich ein. Und wie geht es Ihnen damit? Ja, dann kommt ganz oft so, ja, irgendwie habe ich das Gefühl nicht so gut. Oder viele sagen auch, nee, habe ich dann weggelassen, ging mir nicht so gut. Ja, und das ist auch wieder so ein Irrtum, dass dann diese Ernährungsberater, ich möchte jetzt gar nicht auf den rumreiten, ja, es gibt ja auch viele, die wirklich gut sind und ich schätze die auch sehr. Ja, aber dann heißt es eben, ja, Darmflora-Analyse hat ergeben, zu wenig Säurungsflora, nehmen Sie da mal was ein, kann nicht schaden. Ja, kann eben schaden, wenn die Bakterien an der falschen Stelle sind, ja, weil der Dünndarm eben von der Schleimhaut her nicht wie der Dickdarm ist und mit diesen Massen, egal wie gut die Bakterien sind, einfach nicht fertig wird. Ja, und das sind so ganz einfache Dinge, wenn man die weiß, kann man die umsetzen und dann geht es einem direkt besser.
Also ich fasse noch mal zusammen. Schritt 1, gucken, was überhaupt los ist. Dafür brauche ich nicht nur Labortests, sondern geeignete Labortests, ja,
Genau.
eben nicht nur DAO im Stuhl oder DAO im Blut. Das reicht nicht aus, um eine Histaminose aufzudecken.
Insbesondere wenn ich mich histaminarm ernähre, was die Leute ja oft schon tun, ne?
Ja, genau. Also, ich muss erstmal checken, was ist da eigentlich los. Wenn ich das weiß, wenn ich identifiziert habe, dass Histamin ein Thema ist, dann sage ich gerne, wir müssen erstmal den Histaminbrand löschen, damit wir danach an die Ursache ran können. Das ist ja wie wenn ein Haus brennt, da gucke ich ja auch nicht zuerst, was hat denn jetzt hier das Feuer entzündet? Ja, da komme ich ja auch erstmal und sage, okay, Feuer löschen,
Genau.
denn solange es brennt, kann ich eigentlich aktiv nichts tun. Also, und da hast du ja schon sehr schöne Beispiele gesagt, womit ich mein Histamin runterregulieren kann. Wenn ich das runterreguliert habe, dann geht es um eigentliche HPU-Therapie. Ja? HPU-Therapie ist für mich das System dahinter, den Stoffwechsel wieder so aufzustellen, dass ich dieser ganzen Problematik die Ursachen entziehe. Also ich brauche einfach einen Magen, der gut funktioniert. Ich brauche eine intakte Darmschleimhaut. Ich brauche Mikronährstoffe, die als Coenzyme von Enzymen fungieren können, sodass sich die Rädchen wieder richtig drehen können. Und wenn ich über Monate, das dauert, das muss man einfach mal so sagen, wenn ich über Monate das schaffe, dieses System wieder aufzubauen, dann habe ich automatisch ein geringeres Histaminproblem. Wenn ich mich parallel noch um mein Nervensystem kümmere, geht das Ganze wahrscheinlich noch schneller und effektiver. Und dann ist in meinem Verständnis, korrigiere mich gerne, dann ist in meinem Verständnis der richtige Zeitpunkt, um sich diese psychischen Themen mal anzugucken.
Genau, das ist genau, und das kann halt dauern und da ist auch Geduld gefragt und das sagte ich ja eben schon, die Leute sind dann teilweise etwas verwundert oder irritiert oder vielleicht sogar enttäuscht, weil sie wollten jetzt endlich Psychotherapie machen oder Traumatherapie und ja, dann sind die eigentlich enttäuscht teilweise, wenn ich sage, jetzt müssen wir erstmal noch ein paar Untersuchungen nachholen, ja, oder probieren sie erstmal dieses oder jenes. Oder was auch noch wichtig ist, vielleicht zu erwähnen, Antihistaminika, ja, die werden ja oft auch ausprobiert dann, ja, und viele Leute wissen nicht, die senken weder das Histamin noch heilen die in irgendeiner Form den Darm. Ja, die blockieren einfach nur die Rezeptoren und führen dazu, dass die Symptome zwar etwas gelindert werden, eventuell, aber das war es auch. Das Histamin wird deshalb weniger schnell quasi angeflutet, noch wird es irgendwie schneller abgebaut oder so. Es ist genauso vorhanden wie sonst auch. Ja? Und da gibt es halt auch diesen Irrtum, dass Leute sagen: Nee, Antihistaminika habe ich ausprobiert, haben nichts gebracht, ja, ich habe kein Histaminproblem. Ja, das sind genau diese Irrtümer, die ich halt dann auch gerne mal erwähne, weil das so verbreitet ist. Und genau, dann ist eben letztendlich, wenn man das mit Ernährung und so weiter einigermaßen im Griff hat, kommt eben dann die eigentliche Vagusregulation oder eben Traumatherapie. Und da ist es auch wichtig, dass man die richtigen Maßnahmen nutzt. Ja, zum Beispiel hast du bestimmt auch mitgekriegt, ist gerade der totale Hype Eisbäder. Ja, siehst du überall bei Instagram und so. Ja, was macht denn ein Eisbad? Ein Eisbad führt dazu, dass die Mastzellen sich entleeren. Ja, das heißt, ich mache es noch viel schlimmer, als es eh schon ist. Ja, das heißt, die Mastzellen, die noch irgendwo so verteilt schlummern, ja, die werden jetzt auch noch ausgewrungen und der letzte Rest Histamin wird auch noch ausgequetscht. Ja,
Ausgedrungen.
ja.
Gutes
Und
Bild.
deswegen, wenn dann Maßnahmen, dann bitte die richtigen. Ja, das heißt sanfte Maßnahmen. Ja, da gibt's Übungen. Hier Hand aufs Brustbein oder auf den Bauch legen, lange einatmen, noch länger ausatmen. Ganz einfach. Ja, moderate Bewegung. In die Natur gehen, mit dem Hund spazieren gehen, in den Wald gehen, ja, all diese Sachen, singen, summen, solche Dinge, ja, ganz banale Dinge, die jeder kostenlos überall machen kann, die bringen viel mehr, als wenn ich da irgendwelche teuren Maßnahmen wie mir so eine Eiswanne anschaffe oder so, ja, um dann rauszufinden, dass mir das eigentlich nicht gut tut. Ja, und genau. Es ist einfach wichtig zu verstehen, Histamin ist ein Gegenspieler des Parasympathikus, also hat Sympathikusaktivität, das ist einfach wichtig. Und es ist eben auch, und das hatte ich ja eingangs gesagt, ein Gegenspieler des Melatonin und deswegen das Schlafthema. Ja, das Melatonin wird quasi durch das Histamin funktionell antagonisiert. Ja, dann kommt noch Cortisol mit ins Spiel und das sind Dinge, die muss ich einfach wissen. Ja, und es ist eben nicht nur, was ich eingangs sagte, nur Entzündung oder Allergie. Und wenn ich das verstanden habe, was für einen enormen Einfluss dieser Neurotransmitter Histamin eigentlich hat, ja, dann kann ich allein durch Lifestyle-Änderungen, Ernährung und so weiter mir ganz häufig schon eine Psychotherapie in dem Sinne sparen. Ich kann natürlich dann trotzdem noch irgendwann bei mir oder wem auch immer dann bestimmte Übungen mal lernen und ein bisschen noch Feintuning machen. Aber das ganz Wesentliche, und das sagte ich ja eingangs, Histamin gewinnt immer. Ja? Das Wesentliche ist, dass ich das Histamin runterbringe. Und wenn ich das unten habe, dann kann ich eigentlich erst eine Psychotherapie machen. Ja, und du kannst, wie ich schon sagte, den tollsten Therapeuten, den motiviertesten Patienten haben. Histamin hat immer das letzte Wort.
Ja, danke, David. Wir wollen jetzt Histamin in dem Kontext hier nicht das letzte Wort überlassen. Deshalb bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für diese tolle, anschauliche Zusammenfassung, die, glaube ich, tatsächlich echt Gold wert ist für viele, viele HPUler und auch Menschen ohne HPU natürlich. Histamin kann einen ja auch betreffen, ohne dass da eine HPU dahinter liegt. Danke,
In dem Zusammenhang
David.
übrigens interessant, Histaminmangel gibt es auch und der macht auch Probleme, aber ganz andere, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. Ja, aber Histamin ist viel wichtiger, als die meisten Leute glauben.
Ja, und es zeigt ja auch mal wieder, dass dieses Prinzip viel hilft viel einfach nirgendwo anwendbar ist. Das versuche ich
Ja.
auch immer und immer wieder zu wiederholen. Der Stoffwechsel ist halt ein ganz filigranes System, das nur gut läuft, wenn der Stoffwechsel eben im Gleichgewicht ist. Und im Gleichgewicht bedeutet, wir brauchen von nichts zu viel, aber auch von nichts zu wenig. Ist ja das Gleiche mit Homocystein. Da gibt es ja in Deutschland gar keinen Grenzwert nach unten, aber aus Homocystein mache ich Glutathion. Also ja, wenn davon nicht genug da ist, kann ich mir ja denken, dass es auch Auswirkungen hat. Also man muss immer gucken, bei allem, was man tut, aber hauptsächlich in der HPU-Therapie, dass man eben das Gleichgewicht erwischt und nicht. Beispiel hier, Vitamin C hilft super, Histamin abzubauen. Ja, jetzt habe ich ein großes Histaminproblem, dann könnte ich ja jetzt viel Vitamin C einnehmen. Begegnet mir zum Beispiel immer wieder. Menschen nehmen viel Vitamin C ein. Ich habe jetzt zum einen die maximale Aufnahmekapazität meines Systems, die kann ich nicht überschreiten, dann wird es eben einfach wieder ausgeschieden. Aber wenn ich eben auch sehr, sehr viel Vitamin C auch über den Tag verteilt einnehme, dann habe ich eine hohe Oxalatlast im Körper. Und um das abbauen zu können, brauche ich auch wieder Vitamin B6. Und wenn ich da noch nicht gut aufgestellt bin in meiner HPU-Therapie, dann kann ich mir mit viel, viel, viel Vitamin C auch viele weitere Probleme generieren. Ja, Oxalate können schöne Muskel- und Gelenkschmerzen bereiten. Und da denke ich jetzt, ich tue mir was Gutes gegen mein Histaminproblem und zack, habe ich schon ein weiteres Problem. Wenn ich das übertreibe, ja, wenn ich moderate Mengen einnehme, dann ist es natürlich kein Thema.
Ja.
Deshalb an der Stelle nochmal der Hinweis, viel hilft nicht viel, einfach
Stimmt.
irgendwo im Leben. Es
Das ist ja schon in unserem Gesundheitssystem verankert. Wir haben ja quasi nur die Grenzwerte, ja, und in anderen Ländern gibt es ja auch Optimalwerte, die angegeben werden auf den Laborzetteln. Da fängt es ja schon an, aber das ist das nächste Interview.
Genau. Ganz lieben Dank, David.
Sehr
Super. Danke,
gerne.
dass du da warst.
Danke für die Einladung.